Herzlich willkommen zu Offenbart, dem bärtigsten Biblecast der Welt. Simon, warum wird gesungen? Sag mir doch deines Jubels Grund. Welch ein Sieg war denn errungen, den uns die Chöre machen kund?
Es ist Weihnachten, 24.12. Haufen glücklicher Kinder, total gestresste Eltern, unglückliche Erwachsene. Schön! Wieder ein Jahr ist fast vorbei, das wir endlich abhaken können, damit das nächste beginnt. Voller Vorsätze, die wir eh nicht umsetzen. Danke, danke, danke. Aber das Schöne ist, in diesem Moment packe ich ein Geschenk aus und freue mich drüber. Darum geht's ja zu Weihnachten, richtig?
Genau. Das ist der ganze Sinn von Weihnachten, weil man ja sonst nur einmal im Jahr Geburtstag hätte.
Halleluja, Halleluja, Amen, Amen.
Simon, du hast alles in einen Topf geworfen. Es ist ja unmöglich. Ja? Heute ist nicht Weihnachten, heute ist Heiligabend, mein Freund. Ja, was wir übrigens feiern, weil wir quasi nach dem jüdischen Brauch nachmittags, beziehungsweise am Abend mit dem Fest des nächsten Tages beginnen. Ja, ne? Jüdischer Kalender, Abend zu Abend ist ein Tag, nicht morgen zu morgen.
Staub zu Staub und so.
Mhm. Bullshit zu Bullshit. Ja, und jetzt hast du auch noch Silvester mit rein und ich meine, das Kirchenjahr ist schon seit 4 Wochen vorbei. Was ist denn da los, Junge? Hast du eine Aversion gegen Weihnachten?
Nein.
Ja, also du kriegst ja Geschenke. Ja,
ich hab Weihnachtsgeld bekommen. Ja.
Echt?
Ich krieg Geschenke, ich kann Geld ausgeben, ich kann mich streiten mit Menschen, die ich eigentlich mag. Ist doch alles super.
Toll. Richtig klasse.
Ja, ich esse zu viel, ich bewege mich zu wenig. Es gibt da nur gute Sachen. Ja? Ich höre das also, auch 1:1 von meinen Arbeitskollegen. Alle sind schon richtig heiß drauf. Wir können es gar nicht erwarten, dass es der 26. wird.
Okay. Simon, habt ihr denn eigentlich einen Weihnachtsbaum?
Nö. Also, pass auf, Lukas. Warum ist ziemlich klar. Ich war einfach hart zu faul. Jetzt in diesem Moment, wo ihr die Folge da draußen hört, natürlich, weil es ja der 24. ist morgens und ihr nichts zu tun habt.
Ja, genau.
werde ich gar nicht hier sein in Berlin, sondern just gerade bei meiner Familie aufwachen mit meiner Ehefrau. Und da brauche ich keinen Weihnachtsbaum in der Wohnung rumstehen lassen, den ich am Ende doch nur zu Holz verarbeite, Brennholz. Sobald da Kinderle kommen, wird es ja hier...
Sieht's anders aus.
Wird hier alles ganz anders sein, ja? Da werde ich sogar Weihnachtsfreude aufkommen haben, ja? Da wird hier Mucke laufen und ich werde die ganze Zeit nur in so krassen Pullovern rumlaufen mit irgendwelchen Hirschgeweihmustern drauf. Das wird fantastisch.
Hast du das selber so erlebt oder was?
Ja.
Und dann findest du Weihnachten so doof?
Dann finde ich Weihnachten toll und dann schleife ich meine Familie ums Verrecken in die Kirche, bis wieder meine Kinder dann alt genug sind, um Podcast darüber zu machen, wie bescheuert sie eigentlich Weihnachten finden.
Okay, gut. Ja, ich wollte sehen, ob du diese Reflexion deines Teufelskreislaufs auch hast. Toll, ich finde das super. Ja. Du bist ja auch so ein richtiger Traditionalist, das merkt man ja immer gleich.
Ja, ich bin also konservativ als solcher.
Heute ist ja quasi nachgeliefert unser 4. Türchen, ja, der 4. Advent war ja auch gerade erst, das ist ja alles wieder mal dicht gedrängt in dieser Weihnachtszeit, fast ein bisschen stressig. Da fehlt uns tatsächlich noch was vom Tannenbaum. Wir hatten ja den Baum selber, den Stern, die Lichter und jetzt kommen noch die Ketten oder das Lametta. Hast du denn eine Ahnung, was es damit auf sich haben könnte?
Ich schätze, das Lametta und die Ketten liegen ganz nah mit dem Typen, mit dem Irokesen, der große Typ aus dem A-Team, der so krass behangen immer war, der hat es ja immer ungehabt. Und das zu gedenken an ihn.
Ja, es ist eine Triple-A-Interpretation, ganz stark.
Ja, danke.
Ich finde ja auch, man kann ja Symbole deuten, wie man will. Ne? Da gibt es ja kein richtig und kein falsch, das ist doch ganz toll.
Alle haben recht.
Ich mache dir mal einen anderen Vorschlag.
Bitte.
Also, die Lametta-Sachen, das hat man irgendwann wohl gemacht, weil man gedacht hat, boah, Tannenbäume mit Schnee drauf sehen viel besser aus. Schnee in der Wohnung geht nicht. Naja, hängt man sich quasi Eiszapfen aus, heutzutage Plastik, früher aus, ja, meinetwegen Blei oder Metallen dran.
Ja.
Nun super, sehr gesund auch.
Ja, ja.
Aber es gibt auch eine schöne Deutung, die sich vor allem auch auf diese Ketten, die es ja auch manchmal in Weihnachtsbäumen
gibt. Ja. Weißt du, diese Perlenketten, diese
ja, genau.
Weiß-rote.
Genau, die in Gold oder in Silber.
Mhm. Mhm.
Und da gibt es die Deutung, dass das auch erinnern kann. Also man kann ja alles behaupten. Ich behaupte jetzt mal Folgendes. In den USA sind während den Sklavenausständen, als die Sklaven befreit worden sind, ja, die häufig zu den Kirchen gegangen und haben da dann an die Kirchenwand als Zeichen des Sieges Gottes über ihre Fesseln sozusagen ihre Sklavenketten an die Wand genagelt, sodass die im Sonnenlicht, naja, gold geglänzt werden sie wohl nicht haben, schwarz geglänzt, geht das? Ich weiß nicht. Jedenfalls dort etwas blitzten, vielleicht waren es ja auch Billigmetalldinger, ja, wahrscheinlich nicht mal rostfrei. Naja, jedenfalls, und daran kann der Tannenbaum dich auch erinnern, dass mit Weihnachten Gott selber in die Welt kommt und das in Gang gesetzt wird, was mit Jesus Wirklichkeit wird, dass Gefangene frei werden. Und zwar auch Gefangene in Krankheiten, in Ängsten, in Sorgen. Und das damit ist was ganz Neues beginnt. Eine Freiheit, die man bisher noch nicht kannte.
Ja, der Vorhang offen und keine Frage beantwortet.
Geschlossen.
Ja, genau.
Das ist ein Bullshit.
Frei Brecht, weißt du? Brecht war ja da auch so drauf. Da muss man ihn ja auch, sagen wir mal, gerecht werden, indem man ihn wieder falsch interpretiert. So wie Brecht die Kirche falsch interpretiert hat. Jetzt habe ich die Kirche verteidigt.
Simon, bevor du abschwörst, es gibt kein richtig und kein falsch. Wir sind hier in Symbolinterpretation. Du kannst ja alles behaupten, nicht wahr?
Ah.
So, deswegen behaupte ich jetzt auch mal, mit Vorhang auf meintest du, lass uns mal den Bibeltext lesen.
Total, ja.
Okay, dann lese ich dir mal vor. Markus 13, die Verse 3 bis 8. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegern und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Drama, Baby.
Drama. Berge aus Öl. Ja, Menschen, die dann drauf sitzen und andere, die sozusagen in Öl badend dann die Zukunft vorhersagen.
Hast du irgendwie schon den Heiligabendpunsch vorweggenommen?
Berge ja, aus also Öl. Ich hab, das steht doch klar, ganz klar, Ölberg.
Oh nein, du kommst aus dieser Interpretationssache nicht raus, ne? Ich merke es schon. Oh, scheiße. Okay,
nein.
Nehmen wir mal an, damit wäre ein konkreter Berg neben Jerusalem gemeint.
Ja, wo wahrscheinlich das ein oder andere Bäumchen wächst.
Ja, also Jesus hat ja die ganze Zeit in diesem Tempel verbracht und ewig haben wir darüber gesprochen, bis er schließlich Anfang dieses Kapitels, letzte Folge, aus dem Tempel rausgegangen ist, der alte Terminator, und dann über diese Bauten gesagt hat, dass sie alle vergehen werden. Ne? Also diese tollen, schönen Dinge, die sein junger Freund da noch gelobt hat, von denen hat er gesagt, hier wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Jesus ist jetzt nicht mehr im Tempel, nicht mehr in Jerusalem. Er ist seinen üblichen Rückweg gegangen, der ja auch über den Ölberg führte. Und vielleicht machen sie jetzt gerade Pause, vielleicht wollen sie da auch ein bisschen länger bleiben. Er sitzt jetzt auch jedenfalls nicht mehr gegenüber vom Gotteskasten, sondern er sitzt gegenüber vom Tempel. Quasi eine Ebene größer.
Ja, von Mikro nach Makro.
Von wow, amazing. Du bist echt.
Ja, heute bin ich zwar irgendwie nur der Sidekick bisher, aber jetzt geht's los.
Da kommt noch Mächtiges, ich spüre es, Simon. Ja, jedenfalls hängt er da jetzt so rum. Ich stelle mir das irgendwie vor wie so eine Parkbank, auch wenn es die da wahrscheinlich nicht gegeben hat zu der Zeit. So, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas sitzen um ihn rum oder stehen um ihn rum, als sie allein waren. Also vielleicht gehen gerade alle so pissen, der eine oder andere holt sich seinen Abendsnack heraus. Und oder sie haben wieder festgestellt, scheiße, hat wieder keiner was zu essen organisiert. Und Judas, du solltest doch was holen. Die Kasse war leer. Okay, es sind Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Interessant. Petrus ist ja ganz häufig bei Jesus dabei. Jakobus und Johannes, ne, die drei, die irgendwie die Männer, die vom Berge pissen, ja, die Kollegen, die in Markus 9 schon mit Jesus auf dem Berg waren und diese krasse Sache mit Mose und Elia erlebt haben. Und jetzt ist aber noch Andreas dabei, der ja der Bruder von Petrus ist und der darf jetzt auch mal mitmachen. Fand ich interessant. Aber das ist so jetzt mal zu viert.
Ja, jetzt mal zu viert und ich habe da bisher noch nie drüber nachgedacht, Lukas. Tatsächlich wirklich nicht, was das damit jetzt auf sich hat, aber wenn du das schon so andeutest, dann hast du bestimmt eine ganz tolle Lösung.
Nö. Okay. Also, naja, es wird ja manchmal gesagt, so dass das auch eine theologische Aussage von Markus ist, wenn er Petrus, Jakobus und Johannes immer zusammen auftauchen lässt. Puh, wenn jetzt Andreas auch dabei ist, kann auch eine historische Notiz sein nach dem Motto, übrigens Andreas war auch mal dabei, der hat auch mal was mitgekriegt. So. Oder es sind einfach immer die Leute, die irgendwie mit Jesus zusammenhängen, die bestimmte wichtige Sachen erleben, die die anderen nicht erleben. Ne? Du musst ja sagen, das, was Jesus jetzt ankündigt, ist ja ganz schön mächtig, muss man schon sagen. Ne? Wir wissen nicht, welcher Jünger mit ihm gesprochen hat, als sie aus dem Tempel gegangen sind, als er denen das angekündigt hat, aber die wissen jetzt offensichtlich, worum es ging. Ja, weil sie fragen einfach nur, sage uns, wann wird das geschehen? Wer weiß, was das ist, wenn er nicht das Gespräch vorher mitbekommen hat. Und die fragen jetzt was privat, was die anderen nicht in erster Linie sofort mitbekommen. So, und denen antwortet er. Und sie fragen, wann wird das geschehen? Und sie fragen nach einem Zeitpunkt und dann fragen sie noch nach einem Zeichen. Also, woher wissen wir denn eigentlich, dass das, was da passiert, das ist und dass es jetzt vollendet werden soll?
Ja, und es ist ja auch total nachvollziehbar, ne? Also Jesus beschreibt ja im Wesentlichen, dass das passieren wird, so. Aber er sagt, also genau, er sagt hier so, ne? In der Folge davor sagt er, siehst du das hier? Das wird hier alles vergehen, so. Ja. Und da fragen natürlich die Jungs, ja wann? Weil für die ist natürlich Jerusalem die Stadt so. Und für die es bedeutet ja auch, wenn Jesus sagt, dass alles vergeht, dann bedeutet das ja eigentlich auch eine Zäsur in der Geschichte, wo ja quasi das Judentum als Religion ja in seinen Fundamenten angegriffen wird. Das ist natürlich so ein Ereignis, das muss ich doch ankündigen, ja, und das muss man doch irgendwie merken. Mhm. Und da muss man, es wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich Stein vom Himmel oder so, ja, ja. Fallen und dann passiert da plötzlich ein Piff-Paff und dann ist es vorbei.
Piff-Paff passiert sowieso nur bei dir. Piff-Paff.
Ja, sondern genau, natürlich fragen die, wie kündigt sich das an? Mhm. Und Jesus ist da, ich würde sagen, für Jesus seinen Style, wie er in der Regel immer sehr kryptisch und bizarr antwortet, doch sehr konkret.
Er holt geradezu aus, ne? Jesus fing an, also Jesus legte richtig los und sagte zu ihnen, also, seht zu! So, aber schon wieder, ja, also er könnte auch einfach sagen, naja, also so wie das bestimmte Religionsgemeinschaften dann machen, am 23. April des Jahres wo und wo. Ja. Ups, nicht eingetreten. Nochmal. So, könnt ihr ja auch mal konkret sagen hier. Das wird demnächst sein oder ja, wenn ihr schon gestorben seid oder eure Kinder werden es erleben oder was auch immer. Ne? Oder wenn ihr ernsthafte Bärte habt. Oder weißt du, das könnte ja alles möglich sein. Oder hier, pass mal auf, hier die Hillsong-Variante. Sorry.
Ich, ne? Und so. Ja, klar, gibt's mir. Komm, gib's mir.
Die Hillsong-Variante. Es wird geschehen, wenn wir ernstlich darum fliehen. Hosanna?
Ja.
Oh, ja. Genau. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es wird geschehen. Es kann geschehen. Es hängt alles an dir. Ja. Hätte er alles sagen können. Sagt er aber nicht. Was er sagt ist, das Ding hier ist ein heißes Eisen. Passt auf, Leute. Ihr könnt voll verarscht werden.
Krasse Nummer, ihr werdet hart verarscht werden wahrscheinlich und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, das hast du schon gesagt. Ja.
Ja.
Genau. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und werden viele verführen. Total spannend, ja, Lukas?
Mhm. Ja, wenn du das so sagst, jawohl.
Beim schnellen Drüberlesen habe ich schon Leute erlebt, die gesagt haben, ja, aber ach, ist ja Quatsch, ich habe ja noch keinen erlebt, der behauptet hat, er sei Jesus. Mhm. Erstens, das ist falsch. Also, ich habe schon einen Haufen Leute erlebt, die behauptet haben, sie seien Jesus. So, ja, gut, ich habe ja auch in der irren Ecke schon mal rumgehangen, so, ist ja schon so.
Ja, aber wortwörtlich.
Buchstäblich,
ja. Ich bin der inkarnierte Christus.
Ja, das haben die Leute also tatsächlich gesagt. Ich bin Jesus. So. Super. Auf jeden Fall Was man dann aber, wenn man richtig einmal kurz den Satz fuckig von vorne nach hinten liest, dann steht ja unter meinem Namen und sagen, ich bin's und werden viele verführen. Und total spannend, also das heißt, ich bin's, ist denn was, was ist denn ich? Also ist denn ich, ich bin der Man, der Typ, der hier sagt, wie es läuft und ich sag dir, mach's, wie ich dir sage? Oder was will mir da Jesus nochmal erklären? Also, weißt du, was ich meine? Ich bin's, was ist er denn?
Meinen Sie damit, ich bin Jesus oder ich bin der, der eine wichtige Botschaft hat? Ja, ich würde schon sagen, ich bin's, damit meint Jesus schon so, also hier gibt sich jetzt Jesus zu erkennen. Aber das unter meinem Namen macht das Ganze, finde ich, schon ein bisschen breiter. Also, er sagt ja jetzt nicht so sehr in Anführungszeichen nach dem Motto, das ist genau der Satz, an dem ihr sie erkennen werdet. Ja, das wäre auch Quatsch, wenn sie die Leute hinstellen würden und sagen würden, ja, oh, ich bin's. Und dann warten sie 3 Minuten, bis alle sagen, ach, er meint Jesus.
Ja, ist es. Ja.
ach, du bist. Das ist so wie so ein Loriot, wo dann keiner darüber redet, wer eigentlich gemeint ist. Und alle ja, du hattest ja gesagt, dass du kommst und schön, dass du da bist.
Ja, geil. Ja.
Nee, genau. Also, ja, stimmt, da fällt mir ein, in der christlichen Version ist es dann hier von Adrian Pless, ne, der Besuch, ja, wo er sich auch überlegt hat, wie das ist, wenn Jesus einfach so vorbeikommt und die Leute es alle nicht checken.
Ja, stimmt.
Naja.
Übrigens, ja, in der Hoffnung für alle, die ist ja da wieder mit dem Holzhammer unterwegs, ne, die macht es dann wieder einen richtig leicht. Ich
dachte mit dem Plastikschwert.
Ja, Holzhammer, Plastikschwert. Er sagt nämlich, ich bin es, minus, der Retter, auf den ihr wartet, Ausrufezeichen.
Krass, was die alles wissen, ne?
Volle Kanne,
ja. Das ist verrückt, woher haben die das? Aber gut, es ist eine Interpretation und
vielleicht
natürlich haben
ja
sie auch recht, so wie jeder,
alle,
der das Gegenteil behauptet. Nein, aber unter meinem Namen heißt ja erstmal, oder man könnte auch in meinem Namen sagen, unter meinem Namen heißt aber wahrscheinlich tatsächlich noch mehr unter dem Namen von Jesus Christus, also das heißt so, das ist das Label, das drüber steht. Ich finde es, man muss jetzt auch nicht zu sehr Erbsen lesen, kann ich auch sagen, klar, also es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich bin ernsthaft an Gott dran, ich glaube an Jesus und das Folgende ist mir klar geworden. Und dann kommen bestimmte Aussagen, wo man sich fragen muss, sind die wirklich dem gemäß, was in der Bibel steht? Ja, haben die wirklich einen Anhalt an dem, was Jesus gesagt hat? Ein Beispiel ist für mich halt sowas wie Gesetzlichkeit, also bestimmte Aussagen über Gott, die einen nicht frei machen, sondern die einen gefangen nehmen, die total toll fromm daherkommen können, wie zum Beispiel dieses, wenn wir nur ernstlich um Gott flehen, um Jesu Wiederkunft, dann wird er schon kommen. Ja? Hängt es an uns ernsthaft? Jesus spricht davon, dass es passieren wird. So. Ne? Mhm.
Ja, das finde ich auch in dem Kontext ganz spannend, weil wir auch an der Stelle kann ich wieder nur sagen muss, wir haben ja 20.000 Konfessionen. Und natürlich werden die einzelnen Leute in der Konfession vielleicht das nicht behaupten, aber eine Konfession behauptet ja von sich, die richtige Perspektive auf den Glauben zu haben und in unserem Fall auf den christlichen Glauben. Wenn sie das nicht sagen würden, dann wären sie ja überflüssig. Ja? Also dann könnten sie sich auch gerade abschaffen. Also behaupten die das ja von sich. Und da zeigt ja dann auch schon diese Problematik, die sich eben daraus ergibt. Wir haben so viele verschiedene Meinungen und überhaupt wahrscheinlich kein einzelner Christ ist sich darüber einig, was denn jetzt der richtige Weg ist und die richtige Perspektive. Und das finde ich halt super krass, dass dann also Leute kommen, wo beschrieben wird, die behaupten, dass sie es sind. So. Und wenn man jetzt als Einzelner jetzt hier so uns zuhört, ja, werden, glaube ich, ganz viele sagen, nee, ja, das ist total irre und boah, das wird ja ganz schlimm. Alle unsere Hörer werden das, denke ich, irgendwie in einer mehr oder weniger Weise irgendwie auch unterschiedlich aufnehmen. Ja. Aber der Punkt ist ja, dass wir alle irgendwen ja doch folgen, so. Oder mal in unserem Leben gefolgt sind oder wir jemanden kennen, den wir ganz, ganz, ganz krass finden. Und wenn der was sagen würde, dann wäre das ganz anders. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Also es geht halt auch um dieses Verführtwerden in der kleinen, in den kleinen Dimensionen, in den Details, ja. Und also gerade, ne, wenn es um Glauben geht. Und ich finde das ganz heftig, weil es ein ganz schöner Augenmerk auf den Pfarrerberuf ist, ja. Der, wenn man das als Pfarrer auslegen will, und zwar super transparent, dann müsste man als Pfarrer sich auch hinstellen und sagen, und ihr dürft mir eigentlich auch nicht glauben. Völliger Ausverkauf, ja, des eigenen Berufes an der Stelle.
Aber das ist natürlich eine extreme Lesart, ne? Weil Jesus macht ja erstmal deutlich, es werden Leute kommen, die schon unter seinem Namen, also nicht nur in seinem Namen, sondern auch unter der Flagge Jesus Christus sozusagen kommen und sagen, dass sie es selber sind und sich damit identifizieren. Ich glaube, Personenkult ist immer so eine Sache, die dazu neigt, dass selbst wenn es nicht explizit ist, auch mit zu transportieren, ne? Dass also alle denken, okay, mein Heil hängt an diesem Pastor. So, da so weit würde ich da mitgehen, aber ich würde es jetzt nicht ganz so breit machen und sagen, also natürlich, das ist eine Anfrage, die wir uns stellen müssen, ja. Was vermittle ich den Leuten eigentlich? Vermittle ich denen, dass das Heil quasi nur in meiner Lehre liegt? Ist schwierig, so. Man muss schon ganz gute Gründe dafür haben. Aber man muss sich immer noch selbst unterscheiden von Jesus. Jesus unterscheidet sich ja auch selber von Gott dem Vater. Und er unterscheidet sich vom Heiligen Geist. Ne? Er sagt immer, das ist des Vaters Sache. So, gerade im Johannesevangelium macht er das ganz stark. Man sieht, dass er dann gleichzeitig auch, gerade bei Johannes sagt, ich und der Vater sind eins. Ne? Aber dieses sich selber unterscheiden und gleichzeitig sich auf den anderen beziehen und Teil von ihm zu sein, das ist auch für uns die Herausforderung. Denn das heißt ja auch gerade bei den Johannestexten, dass wir in Christus sind. Ja, dass wir Teil von ihm geworden sind. Bedeutet aber, wir sind nicht Christus. Ja? Aber wir sind in ihm drin. Wir sind auf ihn bezogen, aber von ihm unterschieden. Und das sage ich deswegen, ist ein bisschen kompliziert, ja, philosophisch-theologisch, aber weil es ganz wichtig ist zu sehen, wenn ich im Namen von Jesus rede, was ich auch beim Predigen tue, ja, dann sage ich den Leuten auch manchmal, Jesus sagt dir. So, dann ist das natürlich immer nur zu einem gewissen Teil durch die biblischen Schriften gedeckt, weil Jesus nicht immer in meiner Sprache gesprochen hat, in den biblischen Schriften. Ja, also, ne, so wie wir hier reden im Podcast beispielsweise auch. Das ist ja eine Ausdrucksweise, wo Leute zu Recht auch sagen, naja, also so hat Jesus ja aber nicht geredet, wenn man das Neue Testament liest. So, aber es ist insofern legitim, als dass wir Teil von Christus, wir sind in Christus. Und wir müssen uns von ihm unterscheiden. Wir sind wie Johannes der Täufer, wir zeigen auf ihn. Wir sind nicht identisch mit ihm. Und so kann ich das mitgehen und sagen, ja, das steckt hier auch mit. An dieser Stelle ist eine hilfreiche Assoziation zu sagen, unter seinem Namen sollte nicht heißen, ich identifiziere mich mit ihm, sondern ich verweise auf ihn als einen anderen.
Da gibt es ja eine große Kirche, die sich ja die katholische Kirche nennt.
Ach so.
Ja. Hat man vielleicht mal gehört, ja. Und da gibt es ja so einen Typen, der sitzt ja in einem Ort, ein Land, ja, das nennt sich Vatikan. Mhm. Ja, und der behauptet ja, zumindest behauptet man das von ihm, ich weiß gar nicht, was er von sich selber sagt, ehrlich gesagt, dass er der Vertreter Gottes auf Erden ist, ja, quasi der Vertreter Jesu. Ich würde tatsächlich sagen, die Vertreter Jesu. Ich behaupte, damit werde ich der katholischen Kirche nicht total viel Unrecht tun mit dieser Aussage. Und das ist ja schon so eine Figur. Weißt du, was ich meine?
Aber es ist auch, weißt du, Stellvertreter, es kommt darauf an, wie die Rolle gefüllt ist und wie sie verstanden wird. Im katholischen Verständnis ist es ja schon ein Vicarius Christi, also ein Diener von Gott. Also, ne, Vikar, ich bin ja auch Diener.
Also, schön gesagt, ja. Also bist du der Papst sozusagen?
Das ist die evangelische Bezeichnung für Praktikanten. Nein, ich muss nicht Kaffee kochen.
Also, warte mal, ich muss ja kurz verstehen, ja. Also, in der katholischen Kirche ist der Vikar der Papst, in der evangelischen ist er der Praktikant.
Nein, das bringt es durcheinander. Vikar ist noch was ganz anderes.
Okay.
In der katholischen Kirche als Priester und Papst und so weiter. Das wollte ich nicht damit durcheinander bringen und einen doofen Witz machen. Ja, aber ich glaube, dass da schon Verständnis ist, dass schon diese Selbstunterscheidung auch mit sagt. Die Frage ist natürlich, wie viel Macht ist den Menschen übertragen? Und da ist im katholischen Verständnis mehr Macht bei der Kirche, die nämlich, so wie es dann formuliert ist, auf Basis von verschiedenen Bibelstellen, dass in der Hand der Kirche wirklich die Macht ist, Leute in den Himmel zu lassen und davon auszuschließen.
Das ist anhand von Bibelstellen formuliert? Also ich kenne das, ist es als historisch gewachsenes Faktum, so wie die katholische Kirche sich versteht, auch mit seiner Position in der Welt und seiner Position gegenüber der gläubigen Masse. Aber ich behaupte, dass sie es nicht anhand der Bibel definieren. Und wenn, dann ist das später reingeschriebener Bullshit. Aber es ist ja ein historisch gewachsenes, ich sage mal in Anführungsstrichen, Problem. Ja? Ich möchte der katholischen Kirche in seinen Strukturen erstmal seine Struktur nicht absprechen, weil das hat ja schon auch teilweise Hand und Fuß. Ja? Würdest du tatsächlich sagen, dass es biblisch irgendwie belegt? Also wäre mir neu und würde mich völlig abwacken, weil das dermaßen B-Theologie wäre, das von der ganzen Kirche, da würde ich echt die Krise kriegen gerade.
Naja, es sind ja Bibelstellen, die da im Hintergrund stehen. Das muss man ja denen auch zugute halten, den lieben Katholiken, aus deren Tradition wir ja auch herausgekommen sind als Evangelische, ja, als Protestbewegung zwar, aber immerhin noch als Geschwister dessen, dass sie die Schrift gelesen haben und dort was entdeckt haben, was sie auf eine bestimmte Weise interpretieren, das Luther mit Schriftgründen wieder kritisiert hat. Also, das heißt in Matthäus 16, Vers 19, ganz zentral, das ist ein Beispiel und ich möchte jetzt nicht zu tief da reingehen, deswegen bringe ich nur das. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ja, an wen sagt Jesus das? Natürlich an seinen Freund Petrus.
Ah ja.
Genau. So, und Petrus gilt dann als der erste Papst, obwohl es am Anfang immer so Bischofskollegien gab, ja, in der ersten Kirche. So, als man angefangen hat, sich zu organisieren, ne, hat man Leute
gewählt. Es hat tatsächlich fast 500 Jahre gedauert, bis es so den ersten richtigen papstartigen Menschen gab.
Ja, genau. So, von daher ist es ein bisschen eine Konstruktion so. Aber sie hatten einen Anhalt in der Schrift. Da muss man dann anders argumentieren. Also es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, ne? Und es ist ja durchaus so, dass man das Verhältnis von menschlichem Handeln und Gottes Handeln immer wieder bestimmen muss. Weil wenn wir sagen, Gott will auch Segen weitergeben durch Menschen, muss man sich immer fragen, ja, haben wir den jetzt in der Hand oder was passiert, wenn wir sowas machen? Also, ne, ist eine komplizierte Frage. Ich will das Fass jetzt nicht ganz weit aufmachen.
Wäre aber eine Sonderfolge. Wie ist es denn eigentlich mit dem Papst?
Super. Genau. Viel Spaß, Schüler, beim Aufschreiben. Du sagst es ja jetzt hier, um als eine Gefahr zu sagen, okay, wenn der Papst eigentlich als der Papa Absolutus sozusagen auftritt, der jetzt eigentlich fast schon wieder die Vaterfigur Gott ersetzt, ne? Man kann natürlich auch einfach mal noch einen Schritt zurückgehen und ein bisschen in die Geschichte noch früher reinschauen. Wenn Jesus sagt, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und werden viele verführen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, dann kann man auch in den näheren zeitlichen Kontext gehen. Und da gab es ja eine ganze Menge von Leuten, die gesagt haben, ich habe die wahre Erkenntnis über das, was Gott vorhat. Oder in mir hat sich Jesus wieder gezeigt. Das ist ja auch am Anfang von so einer ganz kleinen Bewegung, eigentlich eine jüdische Sekte, die kaum erkennbar ist im letzten Zipfel der Welt, ja, die sich dann ausbreitet und auf einmal so eine Epidemie wird, bis hinein in den römischen Kaiserkult und die römischen Gottheiten, dann ist das ja eine Sache, die da ganz virulent war, wo ganz viele Leute aufgetreten sind und gesagt haben, hey, ich bin's, ich hab die Wahrheit. Und dann geht die Geschichte weiter, bis irgendwann 400, 500 Jahre später so ein Priester Bahira durch die Wüste latscht und auf so einen Mohammed trifft und ihm erzählt, dass, also wenn man den Legenden glauben will, dass er das Mal des Propheten trägt. Da gibt's eine ganze Menge von Sachen, die zumindest nicht mit dem zusammenpassen, was Jesus laut dem Markus-Evangelium bis zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. So, und viele Leute haben sich darauf eingelassen, weil sie gesagt haben, hey, das ist neu, das ist eine gute neue Botschaft. Und Paulus sagt es ja auch bei seiner Predigt in Griechenland, ne, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Ihr Athener, ihr seid immer heiß auf die neuesten Dinge. So, aber ich werde euch mal was erzählen, was schon lange unter euch Wahrheit ist. Und dieser Trend nach immer neuen philosophischen oder religiösen Ideen und Entdeckungen, der hat viele Leute überzeugt. Und Jesus warnt an dieser Stelle davor. Man muss ja gar nicht so ewig weit gucken, ja, also für die Jünger hier, wenn Jesus jetzt weiter sagt, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, hast du ja letztes Mal schon mit der Flucht nach Galiläa angedeutet, dann ist für die Jünger im Jahre 70, Markus wird häufig so datiert, man könnte ihn auch früher datieren, ne, je nachdem, ob man diese Sache von der letzten Woche, ja, dieses Vaticinum ex eventu nennt, ne, also sagt, das hat Jesus ja nicht wissen können, also hat Markus ihm das später in den Mund gelegt, oder ob man sagt, das ist eine authentische Prophetie. Könnte es auch früher sein bei Markus. Jedenfalls wird man irgendwann in 30, 40 Jahren nach Jesu Tod sich denken, krass, jetzt wird Jerusalem von den Römern erobert. Krieg und Kriegsgeschrei ist überall. Es wird gekämpft und Jesus sagt, so erschreckt nicht. Also ne, das ist für die Leute, die das als erstes lesen, noch viel näher an ihrer Situation dran. Klar, jetzt können wir auch von Kriegen und Kriegsgeschrei sprechen und das gibt's in unserer Welt so häufig wie noch nie. Ja, und da gibt's auch deswegen auch immer wieder neue Anläufe für irgendwelche Weltuntergangssekten, sich dann bilden. Offenbart. So, und jetzt kommt aber Jesus' Gegensatz zu Hosanna von Hillsong, ja, nicht es kann geschehen, sondern es muss geschehen. Das, was da passiert, dieses Kriegsgeschrei, das muss geschehen. Und das ist ja auch so ein Keyword bei Markus, wie ich immer wieder schon versucht habe, deutlich zu machen. Es muss. das kommt von Gott her. Bestimmte Dinge, die man sich nicht aussuchen würde, auf dem Weg zu dem, was Gott eines Tages an Vollendung bringen wird, an einem tollen ewigen Leben, das sieht nicht so gut aus, wie man sich das wünschen würde. Und Kriege und Kriegsgeschrei gehören dazu.
Genau, nee, aber tatsächlich, das ist ja, was immer wieder so ein bisschen darauf hinweist. Klar, aber weißt du, wenn man dann auch noch weitergeht, sagen wir mal in den letzten Vers sozusagen.
Ja, warte mal. Überlies das nicht hier.
Ich will gar nicht überlesen, ich will Sachen nur in einen Kontext setzen,
Lukas. Ja, okay. Tu mal.
Denn es wird sich ein Volk gegen das andere wenden, ja, und die Königreiche werden sich gegen andere wenden und es wird Erdbeben geben und Hungersnöte und Elend und bah. So, wenn ich das so lese, dann habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Ich lese den Text historisch, ja, und sage man, ja klar, hier ganz eindeutig geht es um die Zeiten in den Jahren zwischen 70 und 150 oder 70 und 300, je nachdem, wie man das lesen will. In der Zeit gab es ja extreme Umbrüche, die subjektiv viel krasser waren. Also weil sie ja für die bekannte Welt, die man damals, überhaupt wahrgenommen hat, eine extreme Zerwürfnisse hatte. Ja, das stabile Weltreich Rom, hieß das über? Nee, es riecht das Römische Reich. Das stabile Römische Reich, dieses Weltreich, beginnt zu erodieren. Und zwar überall, man merkt es, ja. Wie sich ja quasi auch Gouverneure versuchen, irgendwie die gegenseitig zu putschen und die Imperatoren immer wieder geplättet werden und Völker unterworfen. Was da passiert, ich glaube, es gab sogar in der Zeit Vulkanausbrüche. Was da passiert, ist ja wirklich endzeitartig, weil es ja tatsächlich das bekannte System zerlegt und ein neues beginnt. So, das ist tatsächlich ja etwas, wo es viele Gruppen gibt, ja, die das sagen, das ist ganz eindeutig die Ankündigung von Jesus. Wenn ich das heute lese, 2000 Jahre später, dann kann ich sagen, sagen wir mal, wenn ich das 1939 lese, dann ist die Sache klar, es gibt den einen Verführer, es gibt den krassen Krieg, 45 fliegen Atomwaffen auf ein kleines Land, ja? Völlig irre, was da passiert ist und was ist, genau wieder das. Aber das Blöde ist, dass das immer wieder passiert ist. Und heute haben wir durch eine globalisierte Welt eine krasse Breitenwahrnehmung auf Elend. Und wir haben es halt wieder so. Und ich treffe halt immer wieder Leute, die sagen, jetzt ist es soweit, weil jetzt ist, also heute lebe ich und darum ist auch die Apokalypse da. Denke mir dann aber immer so, genau das ist ja das Problem, was mich an so Prophetien immer völlig abnervt, weil sie einerseits natürlich total viel offen lassen und dir überhaupt die Chance geben als Mensch, auch das richtig zu interpretieren. Das ist ja die Chance, die ich bekomme. Und gleichzeitig die Gefahr, dass ich das überinterpretiere. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Klar, also die Frage ist immer, ist mit so einer Zukunftsprophetie viel gewonnen, ja? Also man könnte vorbereitet sein, so. Aber sobald man anfängt, diese Zeichennummer zu machen, die die Jungs auch bitten, ne? Also was wird das Zeichen sein, dass das alles vollendet wird? So, dann wird es schwierig und ich würde mal vermuten, dass uns das noch so ungefähr 4 Folgen begleiten wird, sorry Cliffhanger, dass wir dann am Ende, wenn Jesus dann sagt, wann es dann soweit sein wird, da wird er dann so ein Symbol geben, dann wird er vom Feigenbaum nochmal sprechen, ganz interessant, dass wir dann dazu was sagen können, zu der Frage, wann ist es eigentlich soweit und woher kann man das wissen? Ja. Kann man das eigentlich überhaupt wissen? Jetzt im Moment weist Jesus ganz ausdrücklich darauf hin, aber das Ende ist noch nicht da. Und am Ende von Vers 8, das ist der Anfang der Wehen. Ja. Wehen ist natürlich auch ein Bild, das im Alten Testament eine Riesengeschichte hat. Ja. Also wenn es um Leid geht und um etwas Neues, das beginnt, dann wird ständig von Geburt gesprochen. Ne? Also von Israel, die auf dem Boden liegt, wie eine Kreisende auf allen Vieren. Ne? Also Kreisende im Sinne von Kreissaal, ne? So, und gleich das Kind bekommt und stöhnt und leidet. Und das Stöhnen und Leiden ist notwendig, damit etwas Neues beginnt, damit das Kind auf die Welt kommt. Und so ist hier ja auch dieses Bild, ne? Also die Jünger und die Menschen, die an Jesus glauben, die werden stöhnen und leiden und es ist notwendig, damit das Neue kommen kann. Aber das, was Jesus bisher gesagt hat, Krieg, Kriegsgeschrei, ja, und Leute, Fake Jesuses, ja, die auftauchen, das ist nur der Anfang, Leute. Hungersnöte, Erdbeben, all das gibt's. Das ist nur der Anfang. Viel weiter können wir an der Stelle noch gar nicht gehen, weil wir erst noch gucken müssen, was Jesus noch so zu erzählen hat. Wie gesagt, es wird 3-4 Folgen in Anspruch nehmen, denke ich mal, weil es noch einige Texte sind in diesem langen Kapitel Markus 13, die sich damit beschäftigen. Aber wir müssen die Frage mitnehmen.
Was ich trotzdem wirklich, was mir wichtig ist zu diskutieren, Lukas,
aha,
ist, dass man sich wirklich die Mühe macht, um in die Geschichte hineinzugehen und Geschichte zu verstehen. Hm. Das ist ja, was wir hier machen. Ja? Also wir versuchen ja, die antike Geschichte verständlich zu machen. Ja. Manchmal reden wir mehr intellektuell darüber, manchmal glücklicherweise nicht so intellektuell.
Vulgärer, ja.
Vulgär, ja. Man muss aber in die Geschichte reingehen und du wirst halt so krasse Ereignisse in der Geschichte finden, die apokalyptischen Ausmaßes waren. Hm. Da fiel mir spontan, als du so gerade geredet hast, der Asteroideneinschlag vom 30. Juni 1908 in der Tundra in Russland ein. Mhm. Den hat nämlich kein Schwanz mitbekommen, hat aber riesige Regionen zerstört. Also so riesig im Sinne von zigtausende Quadratkilometer. Und zwar 2000 Quadratkilometer wurden da zerstört. Ja. Durch den Asteroideneinschlag. Da haben aber natürlich auch Menschen gelebt, so, und die sind wahrscheinlich alle gestorben und man hat erst ein paar Jahre irgendwie, was war das, knapp 20 Jahre später mitbekommen, dass da gerade eine ganze Region platt ist, so. Total krass, weil ich stelle mir auch vor, du kommst in diese Region und die ist plötzlich tot, so. Willst irgendwie Verwandte besuchen, die du vor 30 Jahren gesehen hast und dann stellst du fest, da lebt ja keiner mehr, was ist denn hier passiert? Das ist apokalyptisch und für die Menschen, die da waren, war das apokalyptisch und das ist immer so der Punkt. Du kannst in verschiedenste Regionen gehen und für die Menschen ist das die total krasse Endzeit. So wie wir als Europäer gerne von Weltkriegen sprechen und bestimmte Leute sagen, ja, apokalyptische Reiter sind zum Beispiel Weltkriege.
Ja.
Völlig eurozentriert. In anderen Teilen der Welt interessiert kein Arsch dieser sogenannte Weltkrieg. Ja, das war nämlich kein Weltkrieg, das war auch so ein Scheißkonflikt in Europa.
Ja, ist so geil, wie manche Leute irgendwie in irgendwelchen kleinen afrikanischen Dörfern dann ihre Kinder Adolf Hitler nennen, weil sie gehört haben, dass es ein großer Heerführer in Deutschland war.
Genau. Das ist halt so, diese Subjektivität nervt mich bei dieser Endzeitdiskussion immer.
Ja.
Wie man von sich ausgeht, ich fühle mich jetzt so und das, deswegen ist das für alle 8 Milliarden Menschen so. Das ist halt total obszön.
Ja.
Und da muss man nämlich, finde ich, darauf achten. Abwägen, also ich finde, man muss immer das messen an der Globalität und du kommst nicht drum rum. Da kannst du, noch können wir über Globalität sprechen, sollte es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, dass wir interstellar andere Völker treffen, dann wird es nochmal ganz problematisch für die Theologen da draußen. Aber noch können wir erstmal nur über die Erde sprechen.
Ja, so. Ja gut, es könnte natürlich auch sein, dass wir in irgendeinem Kaff, ja, wahrscheinlich wird es dann Buku sein, sorry, liebe Bukua, da wieder alles anfängt. Ne? Das ist ja bei Jesus immer so eine Sache, da weiß man ja nicht genau, wo taucht er jetzt wieder auf?
Ja.
Kurzes Wrap-up, was kann man sagen? Ganz genau, das weiß man nicht. Ja? Also irgendwas mit, es wird dramatisch und ja, so ist es, Jesus, du hast recht gehabt. Ja, kann man von hier aus mitnehmen. Vielleicht
schwierig.
An Heiligabend kann man nochmal sagen, Advent bedeutet die Ankunft. Und das, was wir jedes Jahr an der Zeit bis Heiligabend feiern und erwarten, ist ja nicht einfach bloß, dass jetzt endlich der Weihnachtsbaum leuchtet, die Geschenke kommen, der Weihnachtsmann auftaucht und dann zwischendurch noch gesagt wird, ach übrigens, Jesus ist mal auf die Welt gekommen. Und wir haben alle die ganze Zeit so getan, als wüssten wir es nicht. Wir sind jetzt so überrascht. Warum wird gesungen, ne? Wie wir es vorhin am Anfang hatten. Nein, sondern Advent erinnert uns jedes Jahr daran, dass Jesus kommen wird. Und wir erwarten seine Wiederkunft auf die Erde. Und das soll uns jedes Jahr daran erinnern, dass das hier erst der Anfang ist. Und so könnte man vielleicht diese Heiligabendfolge in diesem Sinne nochmal beenden mit dem Blick darauf. Mag es gerade auch wehtun, mag deine Adventszeit nicht die schönste sein, weil das kann durchaus auch der Fall sein. Wenn alle immer feiern und happy sind, dann gibt es genug Menschen, die gerade den ersten Advent ohne den Partner verbringen, den ersten Advent ohne die Oma und den ersten Advent, in dem sie in einer neuen Stadt sind und keinen kennen. Dann erschrecke nicht, fürchte dich nicht, denn Jesus ist bei dir und wir werden heute an Heiligabend auch ein bisschen Zeit uns nehmen, um für dich zu beten. jeder für sich, würde ich sagen, weil es wird schwierig sein, dich, der du gerade in deinem Bett neben deiner Frau aufwachst, jetzt an die Strippe zu bekommen. Leute, das ist erst der Anfang, aber für diese Folge...
Das Ende.
Boah, ja. Ja,
fetten Respekt an unsere ersten Steady-Backer, unsere BartmitträgerInnen. Ganz vorne ran der Christoph, der einfach mal locker 10% unseres ersten Etappenziels klargemacht hat. Sehr geil. Wir freuen uns darauf, neue Ideen weiterzuentwickeln, voranzutreiben und ein bisschen mehr Zeit zu investieren dafür, euch mit Sonderfeuern zu versorgen. Das wird richtig geil. Toll, dass ihr dabei an Bord seid.
Seid nicht müde, euch auf Bartcast in irgendeiner Form zu beteiligen. Tut es und wir sind euch dankbar. Wenn ihr es nicht macht, ist es auch nicht schlimm. Ja, ihr seid ja immer noch freie Leute. Ja,
Leute,
klickt den 5-Sterne-Button überall.
Und dann hoffe ich, dass ihr gut durch diesen Tag kommt, dass ihr Heiligabend so erlebt, wie es für euch gerade richtig ist. Nicht wie andere es von euch erwarten würden, wie ihr es zu erleben habt. Also alle, die in der Disco sind gerade, schöne Grüße. Ja. Toll, dass ihr offenbart beim Tanzen hört. Und ansonsten, heute feiert Weihnachten und bleibt wertig.
Der Weihnachtsmann ist es auch.